Und ich freue mich heute Abend, dass wir miteinander eine Serie starten. Wir machen die nächsten Monate eine Predigserie über Life Skills, also Fähigkeiten vom Leben, wo wir glauben, sie so, Jesus hat ganz praktische Sachen gebracht. Nicht hochstehende Theorien, wie man irgendwie muss Bürzelibum machen muss, Verrenkungen und komische Übungen, für irgendwo in einen Verklärungszustand hineinzukommen, sondern Jesus war so simpel und praktisch gewesen. Er sagte, guck mal, so, macht das und es kommt gut. Tut es so und es kommt gut. Wir werden so ein paar praktische Punkte ansprechen die nächsten Monate. Und hier so Themenkreise definiert als Gemeindeleitung. Und man sagt, da möchten wir gerne mal darüber reden. Und zuerst, man denkt, ja, so nach dem Januarloch passt es irgendwie, wenn wir mal über Geld reden. So, man sagt, Februar ist der Money-Monat. So, reden wir mal ein paar Mal über Geld. Und für mich ist es wirklich ein Anliegen, ich habe einen speziellen Hintergrund mit dem Thema Geld. Ich bin so ein bisschen eine Armutsmentalität gross geworden, vom Denken her. Dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wir haben zu wenig oder andere haben wir mehr. Also das ist irgendwo in meinem Herz gehockt. Ich habe das Gefühl, okay, Wert definiert sich auch viel über das, was du hast oder nicht hast. Und es war für mich schon spannend, auch nach der Lehre, oder auch mit der Lehre, oder früher als Bub, wollte ich irgendwie Bankdirektor werden. Entweder Feuerwehrmann, Pilot oder Bankdirektor. Und Pilot konnte ich wegen der Augen nicht können. Das ist früh bach ab. Feuerwehrmann habe ich irgendwann gemerkt, der Vater war Kommandant. Ich habe gemerkt, es gibt kein Geld dafür. Ich bin noch Bankdirektor geblieben. Ich bin irgendwann mal auf Reifwiesen gelandet, in Frutigen. Und habe gedacht, okay, jetzt machst du irgendeine Bankkarriere. Die Vorstellung war immer, es hat so einen Film gegeben früher, Der kleine Lord. Wer hat den noch gekannt? So, ich habe keine Ahnung mehr, um was es ging. Aber irgendetwas war es. Und mir hat das, glaube ich, so arm und reich, irgendetwas gewesen. Und mir die ganze Welt von der Reichen hat mich total beeindruckt. Ich dachte, das ist irgendwo, das hat mich total gezogen. Und dann machst du Banklehre und die Leute haben das Gefühl, sobald so eine Krawatte dreht, hat man das Gefühl, man verdient viel. Und dann kommst du zur Lehre raus und fährst mit knapp etwas über 3000 Franken fährst an und merkst, ja, okay, also gerade Krawatte macht dich noch nicht reich. Bin dann studieren und denkst, wow, so komm, dann machst du Karriere oder so etwas. Und in dem Sinne habe ich Jesus gelernt kennen, wo mein Denken und Verständnis von Geld und von Reichtum total auf den Kopf gestellt und mir ganz viel Freiheit hat gebracht in Bezug auf Geld. Dass ich heute würde sagen, dass ich in ganz vielen Bereichen frei bin. Und gleichzeitig ist es für mich nicht ganz einfach, über das Thema zu reden. Es ist viel einfacher, in externen Gemeinden darüber zu reden. Weil erstens kennt man die Leute nicht und hat niemand das Gefühl, der will jetzt mir etwas sagen. Und zweitens kann man sagen, was man wirklich denkt. Da steht man den Leuten auf die Füße und dann kann man wieder gehen. Und hier, genau. Und ich habe ein paar Sachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine mega heikle Sache ist. Und gleich merke ich immer wieder, sobald man über Geld redet, das ist irgendwie etwas Persönliches. Das ist erstaunlich, oder? Man hat das Gefühl, es ist doch, andere Sachen sind viel persönlicher und näher am Herz. Aber irgendwie ist es gleich noch so erstaunlich, wie nach dem Herz, dass es kein Portemonnaie ist, obwohl es da unten hockt. So. Mein Wunsch, einfach das Gefühl, ich soll das von Anfang an sagen. Ich habe wirklich in keinem Moment, wenn wir die Serie vorbereitet, weder für heute Abend noch die nächsten Gottesdienste, ich habe in keinem Moment an irgendjemanden von euch gedacht. Ausser an mich und versucht, aus der Bibel aus einfach Prinzipien herauszuarbeiten. Wenn ihr euch getöpft fühlt, dann erstens vergebt mir, zweitens macht euch Mut, mit dem Herz zu Jesus zu gehen. Sagen, okay, wieso bin ich nicht so? Wieso nervt mich das so? Weil vielleicht ist es etwas, wo Gott wirklich ins Licht bringen will. Und vielleicht gehst du hin und sagst, kenne ich, mache ich alles. Halleluja. Und ich wünsche mir, dass wir am Schluss nicht alle wieder reiche Jünglinge traurig davonlaufen und sagen, ah, wollte ich nicht. Und das ist für mich so der Anfang, bevor wir einsteigen. Das ganze Geldding so macht effektiv nur Sinn, wenn wir es von einer ganz bestimmten Perspektive angucken. Nämlich von Perspektiven, von der Offenbarung von einem guten Vater. Und wenn wir nicht von dort her an das Thema hergehen, dann sind wir immer in einem mega Stress, Druck, dann nervt es uns, dann denken wir, warum muss ich jetzt? Und, ach, das finden wir Gründe, warum wir das nicht sollten oder warum das anders auch geht. Ich glaube, wirklich wahre Freiheit finden wir wirklich nur, wenn wir dort starten von Offenbarung, dass da ein Vater ist, der gut ist. Durch und durch gut. Er ist Licht und in ihm ist kein Schatten und kein Wechsel vom Licht. Er ist durch und durch gut. Und das wünschen wir so. Wir werden es Mühe geben. Aber ich wünsche mir, dass wir immer wieder den Fokus davon haben. Es geht darum, dass wir erkennen, er ist gut. Und das würde uns, glaube ich, total freisetzen. Genau. Money. Ich weiß nicht, was ich für eine Beziehung zu diesem Thema habe. Ein paar Leute sind total relaxed. So. Ach, weißt du, das ist nur so Silber oder nicht mal mehr Silber heutzutage. So. Papier, das du nicht kannst kaufen, was nur ganz speziell ist. Aber ist es Papier oder. Ah, was ist das schon? Wo andere haben einen ganz intimen Bezug, andere haben einen vertrauten Bezug und gleich distanziert. Es gibt ganz lustige Situationen. Und spannend ist schon, dass wir noch sagen können, Geld hat die an und für sich irgendwie total keine Kraft. Ich bin vom Geld selber aus Ego-Trieb heraus noch nie verletzt worden. Ich habe auch schon gespürt, dass ein Fünfer lieber wehtut. Aber da ist immer ein Mensch dahinter gestanden. Da ist immer eine andere treibende Kraft dahinter gewesen. Also wenn Geld irgendetwas auslöst, dann hat es immer mit Menschen zu tun. Und schon erstaunlich, dass es irgendwas so etwas Harmloses ist, so etwas, das klimpert oder nur kräschelt, was es kann anstellen mit unserem Herz. Dass es Beziehungen sprengen kann, dass es Familien spalten kann, dass es Streit und Mord und Totschlag auslösen kann, dass ein Judas auf die blöde Idee kommt, Jesus deswegen zu verraten. Das hat noch nie so Zaphira die Idee, ja, wir könnten ja lügen und dann, ups, weg. So, dass die Prostituierte die Idee, ja, holen wir das Geld so rein, dass Menschen sich umbringen. Jakob Esau, also irgendeine birrenweiche Geschichte. Du denkst, hey, zwei Brüder, Giele, wacht auf, so Jungs, ihr seid Brüder. Und dann wegen einem, ist es nicht Geld gewesen, aber auch Reichtum gewesen, wegen dem Erbe, oder? So, wegen dem Erbe hat die einander geläschelt und wollen umbringen, als Riesentheater. Merkst du mal, was da passiert? Genau. Und unser Anliegen ist schlussendlich, dass wir irgendwo in eine Freiheit hineinkommen. Und heute möchte ich mit euch über, ein bisschen verwurgert, sieht man das von noch, oder sehe ich noch zusammen? Möchte ich mit euch ein paar so Leitfragen angucken. Marek hat letztes Mal ganz eine starke Predigt gehabt. Wer die nicht gehört hat, lässt Sonntag unbedingt Podcast hören. Ich habe mich jetzt ganz zwischen Grennen und Lachen abgewechselt. Das war sehr tief. Nochmal merci, Marek. Und ich möchte dort ein bisschen anhängen, wo Marek ist darauf eingegangen, also, zwischen ist es gut, sich selber zu prüfen. Und ich habe vier Fragen mitgebracht für heute Abend, die ich mit euch anschauen möchte, die ich glaube, die uns helfen können, in eine Dimension hineinzukommen von Freiheit. Oder uns immer wieder zeigen, wie bin ich irgendwie unterwegs in diesem Kaiben-Thema? Wo stehe ich genau? So, geht es nicht aus, zu finden, komme ich zum Himmel oder komme ich toll? Sondern, wo stehe ich genau? Weil manchmal ist das so ein Ausdruck davon, wie bin ich irgendwie mit Jesus unterwegs? Und wenn du merkst, dass du ganz weit weg bist von dem, was wir heute vielleicht zusammen in der Bibel entdecken, das ist vielleicht ein Punkt, um zu überlegen, hey, wie sieht irgendwie meine Beziehung aus zum Vater? Wieder der Rückschluss. Weil wenn wir nicht tun, was der Vater sieht, hat es irgendwie damit zu tun, dass wir ihm nicht ganz vertrauen. Und dann müssen wir nicht an die anderen Sachen schrauben, sondern dann geht es um die Beziehung. Genau. Also, wir starten mal. Die erste Frage, die ich mitbringe, ist die Frage vom Thron. Wer sitzt auf dem Thron in unserem Leben, wenn es um das Thema Finanzen geht? Du hast ein Portemonnaie, du hast ein Bankkonto, vielleicht mehrere Hypotheken oder keine Ahnung, was du alles hast oder was du nicht hast mit der Hypothek, dann vielleicht so. Genau. Und mir ist das Gefühl, es gibt so mehrere Möglichkeiten, oder? Ja, ich bin der Chef oder Gott ist der Chef oder meine Frau ist der Chef oder so. Und Jesus sieht irgendwie recht schwarz-weiß. Sind wir irgendwie nicht so gern und macht das schon nicht so häufig, aber er sieht recht schwarz-weiß. Er sieht irgendwie Matthäus 6, 24. Es gibt zwei Optionen. Und sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Also hassen, das Wort ist zurückstellen. Nicht nur, oh, ich finde die blöd, sondern zurückstellen, als niedriger priorisieren, nachrangig behandeln. Vielleicht erklärt er so die Stelle, wo Jesus mit den über die Eltern redet und sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr die Eltern zurückstellen. Nicht hassen, denken, so. Zurückstellen und ihnen die erste Position tun. Also, ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Schwarz-weiß. Er redet nicht mal davon, dass ich oder meine Frau noch eine Option sind. Es gibt irgendwie zwei Optionen. Ich nehme jetzt das Bild von der Welt. So, dann haben wir irgendwo eine lustige Weltkarte, wo wir froh sind, dass sie nicht so ist. Genau. Und das ist Gott, oder? Also, du musst dich wie entscheiden, was dass du die Dimension von Finanzen tust, unterordnen. Und die Bibel ist immer das Thema von dem Mammon, von dieser Macht vom Geld. Eine Kraft, die dahinter Sachen mit unserem Herz tut, wo wir manchmal erstaunt sind, was genau passiert. Ich denke, die meisten von uns haben erlebt, was passiert, wenn du merkst, du hast zu wenig
was das für eine Dimension kann haben. Sich Sorgen machen, Angst haben. Oder merkst du, hast du einen Fehl? So Dagobert-Style. Und was mache ich mit dem? Beschütze und behüte. Sind wir als Schweizer ja alle in dieser Situation so? Ihr müsst draußen bleiben, lasst uns in Ruhe, wir wollen unser Schätzchen für uns behalten. Oder? Oder der Donald-Style von, ich habe immer zu wenig, ich bin immer in der Krise. Jesus sagt, du kannst nur die zwei Optionen und dann musst du dich entscheiden, wählst du Gott oder Mammon als Herr von deinem Geld. Und das hat irgendwie folgende Auswirkung. Wenn du siehst, irdische Gedanken, der Mammon hat das Geld benutzt mich, dann wird die gebraucht vom Geld. Also es besitzt mich. Und das andere ist, Gott besitzt oder benutzt mich. Und in dem, dass du schon von jemandem im Besitz bist, kannst du gar keinen anderen Herr haben. Und damit kommt dein Portemonnaie automatisch unter die Herrschaft. Und ich glaube, ganz viele Geldfragen haben auch damit zu tun, dass wir die Herrschaft generell in unserem Leben nicht geklärt haben, häufig. Dass man Gott so ein bisschen als Gocki-Automaten Gott manchmal schon im Leben inne hat, wo man sieht, es ist noch gäbig, so einen Goal-Automat zu haben, wenn du Durst hast, kannst du ein Fränkchen anlassen oder eben ein Gebet sprechen und dann kommt hoffentlich etwas raus. Und Gott hat irgendwo den Anspruch zu sagen, ich möchte euer Gott sein, euer Herr, euer König. Und Erlösung hat der Messias Jesus gesagt, ich habe mein Blut vergossen, ich habe euch erkauft, teuer erkauft mit meinem Blut. Aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, ich habe einen Preis gezahlt, ich habe euch gekauft. Ihr seid mein Besitz, mein Eigentum. Ich dachte, ja, nee, ich will frei sein, oder? Ich will mich doch von niemandem bestimmen. Was soll das jetzt überhaupt? Ich finde das ganz wichtig, auf dieser Seite hier. Und vielleicht hilft dir die Aussage, ist, dass wir können sagen, das Herz ist irgendwie eine Tabuzone für das Geld. Dort können wir so im Stil von Trump eine dicke Mauer drum ziehen, wo nicht die Mexicans müssen bleiben, sondern das Geld hat irgendwie nichts verloren. Das gehört von mir aus hierher oder ins Handtäschchen oder auf die Bank oder unter das Kopfkissen oder in die Decke oder was für Ideen, dass du mittlerweile hast, um mit deinem Geld umzugehen. Aber der einzige Ort, wo es nicht hergehört, ist hier. In unserem Herz. Weil dort fängt es an, eine Kraft und eine Macht zu entfalten, die definitiv nicht gesund ist. Und meine Frage an dich, die erste ist die, hast du Gott schon mal gesehen oder hast du schon mal bewusst eine Entscheidung getroffen? Bewusst, vielleicht, wenn du geheiratet bist oder in einer Beziehung, darüber geredet, was ist denn das, was wir da haben? Haben wir ein Konto oder haben wir einen Lohn? Was ist denn mit dem Zeug? Mit den Zahlen, die wir da haben? Hast du Gott schon mal gesehen und zugesprochen, es ist okay, dass du darfst mein Gott sein? Oh, über mein Portemonnaie. Eine Beziehung ergibt sich häufig ganz von selber. Wir kommen zusammen miteinander gerne. Auf einmal ist man geheiratet, plötzlich hat man Kind. Also, und man tut irgendwie und man arrangiert sich. Aber manchmal ist es noch gut, Sachen von Grund auf zu klären. Das ist noch eine wichtige Klärung, ganz am Anfang. Bevor wir über sonst irgendetwas reden, sagen du, was ist denn mit dem Kaibengeld? Wer soll die genau bei uns auf dem Thron sitzen? Vielleicht ist das so unausgesprochen klar bei euch oder bei dir. Und vielleicht ist es wirklich gut, mal das laut auszusprechen. Weil manchmal hat es nur Power, auch im eigenen Leben, zu sagen, oh Gott ist mein Herr. Und Jesus, das Geld gehört dir. Wir werden nächsten Sonntag ganz intensiv über Verwalterschaft reden. Ich freue mich darauf. Aus dieser Frage vom Thron können wir nämlich etwas ableiten. Das ist für mich die zweite Frage. Ist, was hast du für Ziel? Was hast du für Ziel mit dem Geld? Hast du dir das schon mal überlegt? Ich hatte ganz viele unausgesprochene Ziele früher. Ich habe nicht bewusst gemerkt oder irgendwann mal aufgeschrieben, ich will reich werden. Oder ich will Millionär werden. Oder ich will so viel oder so viel Geld haben. Oder so viele Häuser. Ich habe nie klar Ziel definiert. Und das hat mich manchmal davon abgehalten, herauszufinden, was ich irgendwie nachjagen kann. Lange nicht gemerkt, dass ich die genau abgeht in meinem Herz. Hast du mal überlegt, dass der auf dem Thron hockt im Bereich Finanzen, hat massiv Einfluss darauf, wie deine Ziele schlussendlich aussehen, oder? Wenn wir jetzt die Dimension von Mammon nehmen. Mammon hockt auf dem Thron. Dann ist alles, was wir haben, sein irdisch materielle Ziel. Also, keine Ahnung. Ich will das nicht schlecht machen, bei selber jetzt in so einer Situation oder immer wieder in Situationen, wo man über so Zeug muss reden oder wo das so passiert. Genau. Was haben wir noch? Das Palmi, rote Palme mit Wellen. He. Der Mammon bringt irdische Gesinnung. Wir haben häufig das Gefühl, wir sind der Chef. Das ist das, was er uns im Glauben lädt. Und wir haben selber Ziel. Da lädt er uns auch im Glauben davon. Machen aber das ist alles auf irdisch vergängliche Sachen definiert und beschränkt. So. Geht es nur darum, das schönere Haus als die anderen, das größere Haus oder das schnellere Auto, das stärkere Auto, das schönere oder das teurere Auto, die bessere Küche oder die weiteren Ferien oder mehr all-inklusive Ferien oder mehr Sterne im Hotel. Die einen sind zufrieden mit dem, was sie bekommen, die anderen sind erst zufrieden, weil sie etwas haben, was die anderen eben nicht mehr haben können. Es gibt ganz viele verschiedene Komponenten da drin. Aber es ist alles ausgerichtet einfach nur auf das Hier und Jetzt. Ohne dass es klein machen überhaupt nicht. In der Bibel sind ganz viele Ratschläge, wo er sagt, hey, hast du das Glück, wenn ein Mensch das, was er hat, kann geniessen. Das ist eine Realität, wo ich denke, wir als Christen viel zu häufig wegtun und sagen, oh, das ist gar nicht gut, Christen sollten nicht geniessen, sollten sowieso nichts haben. Da haben wir auch Knüppel, oder? Zu viele richtige Christen, gerade in der Schweiz, in Amerika ist einfach das Gegenteil oder in Afrika. Aber in der Schweiz ist so, das Armutsevangelium, so als Christ sollst du nichts haben, möglichst arm sein, möglichst knapp sein. Und wenn du mal etwas Neues oder Grosses oder Schönes hast, dann sagst du ja niemandem. Kann ich sagen, wir haben letztes Jahr ein neues Auto gekauft. Ich weiß gar nicht, was in meinem Herz ist abgegangen. Mit diesem Keib-Auto. Das war so ein Stress gewesen. Und nicht mal darum, ist es okay, Daddy, ist es gut? Also, der grösste Stress war der erste Sonntag, wo wir das Auto hatten. Wir haben uns lange überlegt, ob wir laufen sollen. Einfach so, zum ehrlich sein. Das hat mich gestresst. Ich dachte, Hühner, ja, noch gerade als Pastor, oder? Der wird sowieso erwartet, dass du arm bist. Und dann kommt der Käme mit einem neuen Auto. Hey, jetzt sind wir die Spenden langsam zurückgefahren in die Gemeinde, oder? Denkst, Scheibe, als Gemeinde sind wir sowieso schon hier gewesen. Denkst, ah, das ist ein falsches Signal. Jetzt sollte irgendwie mit einem alten Blechkiste kommen, verschrissene Hose. Dass die Leute merken, wie es mit der Gemeindefinanz aussieht. Einfach so zum Transparenz sein. So, das ist manchmal herausfordernd. Gut. Aber der Fokus ist alles auf so, ich, mir, mein und jetzt. Und wenn wir Gott haben, dann sind Ziele plötzlich ganz anders. Wie definiere ich das? Also ich tue das mal so mit Wölkchen. Da geht es viel mehr um ewige Sachen. Wo Gott irgendwo davon redet, von Schätzen im Himmel sammeln oder so. Matthäus 6,20. Sagt Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel. Das macht nur Sinn, wenn du verstanden hast, dass Gott gut ist. Und es macht nur mehr Sinn, wenn Gott deine Autorität ist im Leben. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen. Eine Ewigkeitsperspektive zu haben, weil da hier, was ist denn? Der Karren geht irgendwann kaputt, das Haus musst du irgendwann wieder sanieren, kannst vielleicht noch mal den Kindern übergeben. Aber wenn du nur dafür lebst, den Kindern ein grosses Erbe zu geben, ja, dann leben die dafür, den Kindern ein grosses Erbe zu geben, das ist so ein Hamsterrädchen drin. Das ist irgendwo nicht alles. Und irgendwann hast du die schönsten Strände auch gesehen vom Leben. Ich liebe das, oder? Ich bringe extra ein Beispiel, das etwas mit meinem Herz so tut. Aber das ist doch so, wenn das ein Ziel ist, wo du sagst, auf das lebe ich. Und dann, wenn du es mal hast, was ist näher? Dann brauchst du ein grösseres Ziel oder ein anderes Ziel. Und dann bist du ständig in diesem Hamsterrädchen drin. Und irgendwann guckst du zurück und merkst, und es geht ja vielen so, dass sie auf dem Sterbebett liegen und merken, irgendwo habe ich ganz viele solche Sachen nachgejagt. Aber ich habe immer vergessen, dass es viel mehr um Beziehungen, um Menschen und um etwas Ewiges geht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Glück und eine Freiheit, je früher dass wir verstehen, dass es um eine Ewigkeit geht. Dass es in eine Freiheit hineinführt. Sagen, du, ob ich jetzt hier jeden Strand schon sehe oder was auch immer schon erlebe. Dass es uns frei macht, zu sagen, okay, dann lassen wir halt den Strand vielleicht aus mit dem Leben. Wir sehen nicht, was denn noch kommt. Kommt ihr noch viel Besseres auf uns zu? Eine neue Erde, ein neuer Himmel, wo wir uns darauf freuen können, wo wir nicht alles jetzt schon heute haben müssen. So eine entspannte Haltung, wo ich denke, liebe junge Ehepaar, wenn ihr merkt, dass Geld häufig so ein bisschen ein Stress ist und ein Druck, Mein bester Rat, den ich euch geben kann. Ladet euch ein, ein älteres Ehepaar. Hockt an den Tisch und redet mit ihnen über Geld. Mir berührt es. Mir berührt es immer wieder. Zu merken, wie wirklich mit dem Alter Weisheit reinkommt. Gerade in solche Komponenten, wo man merkt, das ist nicht mehr alles. Mir berührt es, Geschichten zu hören, wie das ist gegangen, dass der Saal hier ist entstanden. Da hat der Vorstand über ein Zeitchen gesehen, und wir saufen keinen Kaffee mehr zusammen. Wir verzichten sogar auf das Kaffee, wir legen das Geld für den Kaffee, legen wir in ein Kessel. Leute haben auf Ferien verzichtet, haben Geld zusammengelegt, für das etwas kann entstehen. Wir haben gesagt, weißt du, das ist eine Ewigkeitsperspektive, die uns wichtiger ist als das aktuelle Wohl im Moment. Wo ich den Hut ziehe und sage, liebe junge Generation, ich glaube, da können wir ganz, ganz viel lernen. In unserem Stress, heute möglichst alles zu haben, jedes Hobby zu erleben, jeden Moment voll auszukosten. So. Genau. Und dort von einer älteren Generation zu lernen, die verstanden hat, was heisst, zurückzustehen, nach dem Motto von Paulus, so sagt, ich habe gelernt, mir zu genügen. Ich habe entdeckt, dass ich mit wenig manchmal viel glücklicher bin. Ich weiß nicht, was es mit deinem Herz tut. Frage. Hast du schon mal, falls du geheiratet bist in einer Beziehung, hättest du schon mal geklärt, was eure Ziele sind? Wenn du Single bist, hast du schon mal für dich definiert, was hast du für Ziel? Weißt du, für was gehst du genau bügeln? Es gibt Glückliche, die stehen am Montagmorgen auf und gehen ihre Berufung mit einem dicken Smile auf dem Gesicht und sagen, danke Jesus, dass ich wieder arbeiten darf. Ich zähle mich zu diesen Menschen. Ich freue mich an arbeiten. Ich darf etwas machen, was mir Freude macht. Ich bekomme für das nicht den grössten Lohn, aber ich kann gut leben davon. Ich bin mega dankbar. Es gibt ganz viele, die einfach müssen bügeln, um zu überleben. Und das ist nicht schlecht. Die Bibel sagt, wenn du leben willst, dann geh arbeiten. Und wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Punkt. So. Das ist die Bibel sehr deutlich. Also da gehört auch dazu, dass du manchmal musst bügeln musst, um Geld reinzuholen, wo du nicht das Gefühl hast, das ist jetzt voll meine Berufung und da gehe ich jetzt ab wie ein Zäpfchen und da smile ich den ganzen Tag und denke, da bin ich der Fisch im Wasser, der Vogel in der Luft. Sondern, das mache ich. Jesus, fängt mir Freude. Ich würde jetzt lieber, ich weiß nicht was, lieber sonst etwas machen als, keine Ahnung. Ich kann ein Beispiel bringen, gell? Schon heikel. Es ist etwas, wo du das Gefühl hast, was das Schlimmste ist und er hockt jemand da, der das macht. Oder? Das ist ja nicht optimal. Für was machst du, weißt, für was tust du das an? Weil wenn es wirklich nur ums Überleben geht, dann könnten wir ja ganz anders. Dann brauchten wir ja viel weniger irgendwie. Wir gehen ja für ganz viele Sachen arbeiten, wo wir denken, wir müssen sie haben, wo wir ehrlich gesagt nicht wirklich müssen haben. Irgendwie sogar ohne manchmal glücklicher wären. So. Aber wir lassen uns manchmal dort treiben. Und dann tut es mit uns irgendetwas. Am Schluss vom Leben merken wir, ich bin ein Löhl. Und hoffe, je früher, desto besser. Aber vielleicht hilft es, um mal zu überlegen, für was machen wir das Ganze irgendwie? Für was? Der ganze Wahnsinn. Wieso machen wir eine Weiterbildung, eine Ausbildung? Dass ich mich selber verwirklichen kann, im Beruf. Ist das nicht alles gewesen? Dass du dann einen Hammer-Titel hast, einen Master of Master of Master of irgendetwas. Ist das alles gewesen? Oder dass du dann ein Einkommen hinbringst und denkst, oh, jetzt bin ich der Gemeinde, der Menschen hat. So, ist das dann alles gewesen? Ja, und dann hast du niemanden mehr, der stoppen kann. Ja, und dann. Oder dass du denkst, ich muss jetzt voll sparen und bügeln. Ja, ist das alles? Was haben wir für Ziel? Was kannst du für Ziel haben? Und etwas, was mir wirklich hilft, ist, wenn wir eine grosse Perspektive haben. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, gesagt, wisst ihr was? Ihr habt den Auftrag gehört und macht. Wer zu jünger? Euer Nachbar? Da auch. Eure Freunde? Ja. Aber er sieht, geht und macht alle Nationen zu jünger. Und gibt uns einen Auftrag, der unglaubliche Dimensionen hat. Und man sagt, okay, können wir nur über die Ressourcen reden, wenn wir schon braucht ein paar Angestellte, ein paar Leute, die Zeit haben, wenn wir schon die Nationen und die Flugbillen sind, nicht die billigste. Wie machen wir das? Und da braucht es Menschen, die sagen, ist da noch Hilfe, das tun. Hilfe, das ermöglichen. Der Dienst von Jesus, wie war das möglich? Da heisst, dass sie wohlhabende Frauen und Männer mit ihm waren, die ihn finanziert haben. Das ist auch demütigend, oder? Als Sohn Gottes unterwegs, hast du Zugriff auf alle Schätze vom Himmel. Und dann bist du angewiesen auf ein paar Frauen und Männer, und sagen, hier komm Jesus, hast du noch 5 Liber? Alter, noch Hotdog, so. Ich sehe, da ist Hunger. Merci für mal. Das Reich Gottes hat immer wieder von dem gelebt. Die Stiftshütte hat mich total berührt, kürzlich, als ich es gelesen habe. Die sind ausgezogen, ein Volk von Sklaven. Ausgezogen. Und dann haben sie gesagt, das Zelt, Gott hat ihnen Einblick gegeben, Himmel und Mose, gesagt, genau so machen. Dann hat er eine Sammlung gemacht. Und dann haben sie freiwillige Gaben gebracht. Ein Volk von Sklaven. Wisst ihr, was sie da hier zusammengelegt haben? Ich musste es umrechnen, es zusammentragen, umgerechnet. Über 1 Tonne Gold und mehrere Tonnen Silber. Nur für Geräte zu vergolden, so Zeug. Ein Wert von über 40 Millionen Schweizer Franken heute. Ein Volk von Sklaven. Okay, es waren ein paar tausend Leute, ein paar hunderttausend Leute so. Aber die sind vorher ein paar Jahre unterdrückt worden. Hier noch vor dem Auszug haben sie noch die Ägypter ein bisschen gelinkt und ein paar Ringchen mitgenommen. So. Aber gleich. 40 Millionen heute zusammenlegen. Hey Freunde, wieso haben sie es gemacht? Weil ihnen das Reich Gottes irgendwo etwas ist wichtig war. Ich sagte, hey, komm, wir haben irgendwo ewige Ziele. Aber was bringt mir, wenn ich den Ring umtrage? Komm, ich gebe den, der kann etwas bewirken. Und die da einen Stiftshütte hatte oder die Wüste geschleppt, sagen, ah, hätten die doch den Ring behalten. Weißt du, das Zelt wäre echt leichter gewesen, aber das ist gleich so. Aber die hat etwas verstanden. Ich sagte, in dem, dass wir geben, wird etwas freigesetzt, für das Reich Gottes gebaut werden kann. Paulus hat eine Sammlung gemacht, 2. Korinther 9, hat er gesagt, Freunde, ich würde kommen, machen eine Sammlung und geben grosszügig. Wer kärglich sagt, der wird kärglich ernten. Also, wenn du sparsam bist, hier, dann würdest du auch sparsam ernten. So eine Motivation vom Vater. Er sagt, weißt du, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Das ist ein hoher so Return on Investment im Himmel. Und wir denken, ja, das sind die Sprüche von den Pfarrer, weil sie gemeint knapp haben, kann man dann sagen, im Himmel gibt es dann auch viel Lohn, gell? Aber es ist wirklich, das ist eine Verheißung vom Vater, der sagt, guck, eure Grosszügigkeit, euer Engagement, euer Investieren in ewige Werte, ist ein Ansammeln von Schätzen, die eine bleibende Perspektive mit sich bringt. Und meine Empfehlung ist, redet mal zusammen darüber, für was sammelt ihr irgendwie? Für was spart ihr? Für was geht ihr krampfen und bügeln? Für was verzichtet ihr, dass der Mann oder die Frau so viel weg ist von der Familie? Warum macht ihr den Wahnsinn? Setzt euch Ziel. Und ich empfehle ganz, ganz ehrlich, solche Ziele, die gehören auch zum Leben dazu. Realistisch bleiben. Aber das ist nicht ein ewiges Ziel, wo wir sagen, auf das leben wir. Die können wir so, die gehen so by the way. Da hat er verheißen gesagt, weißt du was, wenn ihr nach dem geht, werdet ihr das hier erleben, wie das auch kommt. Ganz spannend. Gut, dritter Punkt. Nach welchen Prinzipien gehst du mit Geld um? Weil deine Ziel definiere irgendwie, was du machen musst, auf was du musst gucken, für dass du für wieder mit Geld umgehst. Machen wir das ein paar Wegweiser an Ampeln. Aber was sind die Prinzipien nachher? Wenn du siehst, guck, ich will mit Gott leben. Ich will meine Finanzen in seinen Dienst hineinstellen. Mein Ziel ist, himmlische Schätze anzuhäufen. Wie das immer auch geht. So. Ja, was machen wir denn konkret? Was sind denn die Prinzipien? Das finde ich so spannend. Wir haben auf der Seite von Mammon wirst du immer wieder die gleiche Erfahrung machen. Das heisst, nie genug. Das ist das Grundprinzip, wo, wenn du in diesem Innen bist, wirst du immer wieder in diesem Innen landen. Punkt. Es kann ja auch sein, dass wir irgendwo hier starten und auf einmal so einen Streber machen, hier rüber. Dass man merkt, oh, das schafft ja mit unserem Herz. Nicht so, dass es eine Spur ist, nicht auf 6-spurige Autobahn und bleibst immer so drauf. Das schafft ja mit unserem Herz. Es bewegt sich, man sieht Menschen, die tun das, die machen dieses so. Genau. Irdisch heisst, wir fragen nach einem so Return on Investment. Eben so. Was kommt zurück, wenn ich so etwas... Wenn ich Geld für etwas gebe, was habe ich davon? Was bringt es mir ganz konkret? Und je nachdem, was es mir bringt, mache ich es. Ist ja nur spannend, auch gerade in Bezug auf Spenden. Also, merke ich, ist ja immer einfacher. Sind wir ehrlich, 15 Jahre Gemeindearbeit. Sobald du für emotionale Sachen sammelst, sind Spenden immer höher. Gib mir auch so. Ich gebe viel lieber für ein hungriges Kind, als für irgendeinen Scheinwerfer oder einen Tisch oder einen Stuhl. Es gibt mir viel ringer, da fliegt mir das Geld aus den Hosensäcken, wenn ich Not spüre, das geht mir nach, ich bin ein emotionaler Mensch. So. Genau. Das ist irgendwo, da können wir auch hier spenden auf dieser Seite, weil wir haben ein gutes Gefühl. Ich kenne ganz viele Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, die spenden, und das gibt einfach ein gutes Gefühl. Und das reicht für viele. Andere geben gerne, wenn sie gesehen werden, all diese Sachen, die kennen wir. So. Oder wir arbeiten über den Kopf, über die Vernunft und sagen, nur das, was für mich Sinn macht, investiere ich rein oder gebe ich Geld dafür. Nehmen wir da den Kopf und nehmen wir so, das ist jetzt schon fast gross, ein kleiner Berg. So. Wir geben, ist in dieser Seite hier eher eine Ausnahme. Weil das ist ja meins. Das habe ich verdient. Habe ich mir Mühe dafür. Und wenn ich gebe, bin ich zwar ein edler Spender, wo ich etwas gebe, aber doch nicht zu viel, weil es ist immer noch meins. So. Das Geben ist irgendwie eher die Ausnahme. Und dabei fühlt man sich noch sehr gut. Das andere Denken, ich weiß nicht, ob ihr da noch rauskommt, ob man es sieht da hinten. Ein nächstes Prinzip da drin, in dem Prinzip ist irgendwie, dass man nur für sich denkt. Du gehst arbeiten, du musst nur für dich gucken. Das ist logisch, wenn jeder für sich guckt, so lernt jeder in der Wirtschaftsschule. Wenn jeder für sich guckt, für ihren Markt, dann ging es allen am besten. Das wird so vermittelt, oder? So wird der Egoismus etabliert in den Hochschulen. Sie müssen den Markt spielen, ja, nicht zu viele Subventionen, nicht zu gut sein, nicht zu altruistisch, nicht zu selbstlos. Dann ging es nicht am besten der ganzen Welt. Hat Gott uns etwas ganz anderes gelehrt? Ganz anders. Nehmen wir die andere Perspektive. Ist wirklich nur genug, Herr. Mehr als genug. Sogar. Ich glaube, im Land von Gott, in seiner Nachfolge, ist gar nicht die Frage, wie viel das du hast, sondern wie du die Sachen anguckst, die du hast. Das ist das, was der Paulus so sieht, in Philipper 4. Seht ihr, wisst ihr, was ich habe gelernt? Mir lässt es genügen. Ich habe Mangel gehabt, aber ich habe genug gehabt. Irgendwie ein Widerspruch. Ich hatte Mangel, ich hatte Hunger, aber ich hatte genug. Ich hatte Kalt, aber ich hatte genug. Und das ist eine Dimension, die kannst du echt nur erleben, wenn du wirklich im Himmel gewurzelt bist und gepflanzt bist und verstehst, dass da ein Vater ist, der es gut ist. Und Psalm 37 sagt so, wenn ich nur dich habe, habe ich alles. Ich frage nach nichts sonst auf Himmel und auf Erde. Das lenkt mir irgendwie. Und das ist das Prinzip vom himmlischen Return on Investment. Verstehen, weißt du, ich gebe, es kommt vielleicht anders zurück, vielleicht später, vielleicht hier gar nicht, vielleicht mal im Himmel. Aber ich gebe es aus Liebe für meinen Vater. Und aus Liebe zu meinem Vater. Und dann haben wir ganz andere Prinzipien. Wir haben hier das Prinzip von Liebe und nicht vom Verstand. Ich gebe nicht nur noch dann, wenn es Sinn macht, sondern ich gebe dann, weil ich muss und die Liebe mich drängt. Weil ich nicht anders kann. Und ist die Liebe verpflichtet, mir zu geben. Ich bin fast vor Liebe und sage, hier, nehmt doch das Zeug. So. Das ist die Liebe, die uns drängt. Das ist das Prinzip, sagen wir, wenn wir wieder Liebe nachjagen. Das ist das Prinzip von einem grossen Berg. Lustiger Berg. Genau, mehr Aktienchart. Oder Dollarverlauf oder was auch immer da noch kommt auf uns zu. Genau. Und das ist für mich etwas Wichtiges, das Prinzip von der Grosszügigkeit, dass Geben nicht eine Ausnahme ist, sondern ein Standard in unserem Leben. Ich glaube, gerade mit dem Geben ist ganz viel Freiheit verhängt in unserem Herz. Ich habe das wirklich zweimal erlebt. Studium war, knapp dran war, verrückt, das Geld hat nicht mehr gelangt. Und dann bin ich hergehockt, ja, dachte, jetzt geht es nicht mehr. Als erster Schritt habe ich wirklich gedacht, ich muss meinen Dauerauftrag an Gemeinde reduzieren. Weil meine Stipendien sind halbiert worden. Und ja, da hatte ich wirklich gerade die Krise. Und wenn ich jetzt Minus kitte, denke ich, also logische Folge, rechne es durch, bei Weich, jetzt musst du irgendwie, sollst du gar nicht mehr geben, denke ich, du den Dauerauftrag machen. Und in diesem Moment habe ich plötzlich verstanden, ich höre auf die falsche Stimme. Es hat völlig Sinn gemacht, irgendwie, dass ich jetzt den Dauerauftrag mache. Aber ich möchte, ich vertraue auf das falsche Prinzip. Jesus hat gesagt, wisst ihr was, wenn ihr gebt, ihr werdet in den Frieden laufen, es wird euch gut gehen. Gesagt, also Jesus, ich bin hergekocht, habe den Computer angelassen, gesagt, jetzt mache ich etwas Birrenweiches, habe den Dauerauftrag hochgesetzt. Denkt, okay, kann ich ja probieren. So, ich habe diesen Monat, bin ich nicht mehr ins Minus gekippt. Ich weiß heute noch nicht, wie das ist gegangen. Ja, es ist mit Zahlen nicht so ein Chaos, das liegt mir schon nach, aber irgendwie spannend gewesen. Kurz vor dem Heiraten, im Moment waren wir beide wenig Geld gehabt, hat Gott zu mir gesagt, ich soll Freunde auf Deutschland 200 oder 300 Euro schicken. Ich musste mein Konto überziehen. Ich hatte wirklich wenig Geld vor dem Heiraten. Und ich bin dort auf die Bank und habe das Konto überzogen. Also der Heilige Geist hat etwa einen Monat lang mich geweckt mit diesem Thema. Das habe ich nicht einfach so gemacht. Ich habe gewusst, ihr gebt mir, mach es einfach. Ich habe das Geld ins Kuvert da hochgeschickt. Die haben geschrieben oder angerufen und gesagt, hey, merci vielmals, dass der Betrag ihnen gefehlt hat. Und weißt du, was Verrücktes passiert? Innerhalb von zwei Wochen sind drei Leute unabhängig voneinander auf mich zugekommen und gesagt, hier sind 1000 Franken. Gott hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Das ist für eure Flitterwoche. Ja, leck, zum Glück kann ich es weggeben. So. Zum Glück ist das weg gewesen. Mit 200 Franken wären wir gerade Zelt gegangen, oder? Und dann sind wir auf die Malediven geflogen. Dann 3000 Stutz, gewaltig. Aber ich habe es nicht gegeben, weil ich dachte, dann bekomme ich dir etwas. Sondern ich war einfach gehorsam gewesen. Und ich glaube, das ist wirklich ein tiefes Prinzip. Und jetzt, für uns, wir haben gesehen, das ist uns wichtig, ein wichtiger Wert, Grosszügigkeit. Ein anderes Prinzip ist, wir sind nicht nur verantwortlich für uns, sondern für viele. Wenn du die Bibel gut liest, merkst du, dass Gott Armut und Reichtum bewusst nicht so verteilt hat, dass es fair ist, sondern es kann Liebe gelebt werden. Ich finde die Geschichte mit dem reichen Mann und Lazarus ganz spannend. Er hat nicht verstanden, dass sein Auftrag direkt vor seiner Tür wäre gelegen. Er hat viel Reichtum gehabt, hat sich genervt an dem Lazarus, denkt, hau ab, Mann. Und dann die Auflösung, wo sie dann sterben, ist ganz spannend, zu merken, seine Verantwortung vom reichen Mann wäre der gewesen. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal als Schweizer, dass der Reichtum, den wir haben, ist jetzt die Frage, ob er berechtigt ist, ob er von wo er herkommt, ist noch etwas anderes, aber wir haben vieles. Und mit dem haben wir viel Verantwortung. Nicht nur Verantwortung, oh, nutze das Bestmögliche und hol die besten Angebote raus für dich, sondern viel Verantwortung für die, die wenig haben. Das ist die Dimension, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber zu wissen, wir stehen irgendwann vor dem Gott. Nicht in einem Gericht, wo Gott dann sagt, oh, pfui, pfui, und jetzt musst du wieder gehen. So. Aber irgendwo das Rechtfertigen und sagen, guck mal, das war es. Ich glaube an Rettung aus Gnade. Aber ich glaube auch, dass wir irgendwo, und das hat Jesus immer davon geredet, von Lohn, von einem Preisgericht, von einer Belohnung für das, was du tust und machst. Oder irgendein Herrst ist, siehst du mal, guck mal, Vater, ich habe so viele Menschen unterstützt, ich habe so viel in dein Reich hineingesehen, ich habe so viele Tage gemacht. Es ist, ey, wow, Hammer, gewaltig. Das sind Prinzipien. Und der letzte Punkt ist die Frucht. Und vielleicht redet ihr mal darüber, was haben wir für Prinzipien? Und sonst kannst du es mal an Lenzing aufschreiben. Der letzte Punkt, was ist der einfachste, den wir nehmen können für unser Leben, ist Frucht. Was für Frucht sehen wir in unserem Leben? Im finanziellen Bereich. Und ich glaube, das ist ein bisschen eng geworden hier unten. Ich glaube, hier unten werden wir viele Probleme erleben. Auch viel Dunkelheit, viel Herausforderung, viel Schwierigkeit, viel Neid, Streit. Nebel, Verwirrung, Sorgen, Angst, Gier, Egoismus. Ich glaube, das ist wirklich eine Dimension, die der Mammon entfaltet im Zusammenhang mit Geld aus dem Herz. Heisst nicht, wenn du dir mal Sorgen machst, dass du jetzt dein ganzes Leben auf der Schiene aufgebaut hast. Aber es ist so wie ein Alarmzeichen, so ein Glöckchen, wo ding, 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 ding. Du sagst, hey, das ist auf der falschen Seite. Du bist irgendwie da. Mit dem hast du gar nichts zu tun. Oder es wieder auf Huchen läuft und sagt, guck mal, du machst dir total falsche Gedanken. Du bist im falschen Pfad. Hier wäre besser. Kurz ein paar Bibelstellen. Geldliebe ist die Wurzel von allem Übel. Einige haben danach gelöst, dass sie sich vom Glauben abgeirrt und machen sich selber viel Schmerzen. Im Zusammenhang mit Geld. Das ist eine Frucht. Ist Schmerz mit Finanzen. Nicht einfach nur knapp sein, sondern Schmerz. Gut. Prediger 5,9. Wer Geld liebt, wird vom Geld nie satt. Das Gefühl vom Mangel. Ich brauche mehr. Ja, zu wenig. So. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Oh, das ist eitel. Sprüche 23, das ist ganz spannend. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da. Er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gegen den Himmel. Also der Versuch, irgendwo Sachen zu sammeln auf dieser Welt, ist wie ein Haschen nach Wind oder das Greifen von einem scheuen Adler, den du nie wirst haben. Und wenn du das Gefühl hast, du hast ihn, merkst du, du hast ihn gar nicht. Oder du hast andere Wellen. Oder willst du einen schöneren, oder einen besseren, oder mehr Adler, oder was auch immer. Es ist immer die Gefühle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht merkst du, ich habe Gefühle, die irgendwo nicht gut sind. Es stresst mich, ich habe Geld, wir haben immer gestürmt darüber, wir sind uns nicht einig, wie wir es einsetzen. Oder ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig, am Schluss von Geld viele Monate übrig. So, das ist die Dimension, das kann irgendwo nicht sein. Und es kann ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht Kontrolle darüber haben, das Geld. Es hat eine Zeit in meinem Leben, eben als Student, ich wusste, das, was reinkommt, ist effektiv zu wenig, als das, was ich brauche. Und ich wusste, es ist gut. Es gibt Momente, wo du vielleicht weißt, oh Gott, seht ihr, es ist gut. Du läufst im Mangel, wie der Paulus. Du weißt, okay, Jesus, ich versuche es im Gehorsam zu machen. Oder ich habe 1000 Franken verdient, als ich hier angefangen habe. 460 Franken davon, ich muss abgeben für das Studium, ja. Genau. Kannst du noch zählen? Wir sind älter an dieser Stelle. Mal, allen, die mich da immer unterstützt haben, dass ich heute noch da stehe und sogar noch ein bisschen Büchli habe. Genau. Das gibt so Zeiten. Aber das soll uns nicht beherrschen. Oder in diesem Moment kannst du Frieden haben, wie der Paulus so sagt. Und ich habe genug. Es geht mir gut. Und für Seite bei Gott. Also ich mache es jetzt extrem schwarz, das ist mir klar. Aber wir haben gleich etwas von Sonnenschein, nicht in dieser Form oder ein Smiley, nicht in der Form von, wenn du nur mit Jesus unterwegs bist, hast du immer genug Geld und alles flutscht nur so in deinem Leben. Aber eine Dimension vom Himmel, die in die Finanzen reinbricht, wo du Frieden bekommst. Und das ist für mich das. Das ist für mich Freiheit. Nicht eine Definition von, wie viel Geld musst du haben, wie viel sollst du vorgesorgt haben oder was auch immer, sondern die Freiheit, wo wir wissen, wie sich das anfühlt. Ende Monat einen Auszug zu haben und zu wissen, ist jetzt egal, aber wenn ich das Gouvern auftue oder auf E-Banking gehe, ist so egal, was dort steht, ich bin so etwas von frei. Und kannst klatschen, wenn mehr drauf ist, als du denkst. Dann denkst du, wow, hast du gut gemacht, Vater. Das haben wir auch gut gemacht, vielleicht. Ja. Jetzt haben wir mal ein bisschen gespart. Bravo. Okay. Ich glaube grundsätzlich, Gottes Plan, der Plan vom Vater im Bereich Finanzen ist, dass wir Frieden haben können, Freude. Dass wir in dem Sinne, weil wir uns bewusst sind über die Verantwortung, Freunde machen. Wenn ich hier die Reihe gucke, sehe lauter Leute, die mir Vorbilder sind in diesem Bereich, macht euch Freunde mit dem Mammon. Wie Menschen hier das Geld investieren oder mit Beziehungen stärken, nicht sich Freunde kaufen, sondern Menschen beschenken oder mit auch Liebe ausdrücken. Einfachste Wege in der heutigen Zeit, jemandem zu zeigen, die gerne. Das versteht jeder. Schenke jemandem eine gute Flasche Wein oder ein feines Schöckchen. Das versteht jeder. Nur die es nicht gerne haben, oder? Genau. Okay. Und die Frucht. Ich weiß gar nicht, hast du dir schon mal überlegt, was bringe ich für Frucht in meinem Leben? Das ist nicht cool, dass du mal herhockst und mal überlegst, hey, was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht mit meinem Geld? Kannst du mal zumindest machst ja zumindest so alle Jahre Steuererklärung, siehst ja einen Teil davon, denkst, wow. Er ermöglicht, dass vielleicht einem Kind ist geholfen worden. Er ermöglicht, dass irgendwo jemand ausgesendet werden kann, für die gute Botschaft von dem guten Gott können weitergetragen zu werden. Er ermöglicht, dass Reich Gottes ist gebaut worden, weiss nicht wo. Ich sage, hey, wow. Das machen wir, glaube ich, viel zu wenig. Lass mal gucken, was haben wir noch? Und viel zu wenig gucken, was haben wir schon alles geben können. Weil das ist der Kontoauszug, aber du bekommst selten zugeschickt. So. Aber sie sagen, wow, hey, hast du gewusst, das ist schon da. Ein paar von euch könnten vielleicht sagen, wir haben vielleicht schon fast 100'000 Franken geschickt oder vielleicht schon mehr. Keine Ahnung, wie lange das lebst, wie viel das da ist, oder? Und ich glaube, am Schluss, die Frucht, die du bringst, das bringt wieder dein Ziel näher. Und vielleicht ist es gut, mal zu überlegen, was stehe ich da? Und vielleicht wirst du total berührt sein. Denkst du, ich als Christ sollte doch jetzt nicht stolz sein. So, aber vielleicht wirst du berührt sein, zu merken, hast du genial, was wir machen können die letzten Jahre. Und vielleicht gibt dir das eine Motivation, zu sagen, weißt du was, irgendwie kann ich noch mehr. Daddy. Das ist nicht der Grund, warum wir die Predigtserie machen. sondern dass wir in eine Freiheit hineinkommen. Das ist unser Wunsch, wo wir in Frieden leben dürfen. Gut, wir möchten jetzt in eine Zeit gehen, werden zusammen das Abendmahl nehmen, aber zuerst möchten wir Kollekte machen. Und für die Kollekte möchten wir etwas machen. Möchten wir nicht zusammen eine Proklamation machen. Aber ich möchte dir das mitgeben als Hausaufgabe. Nein, wir tun nicht lernen. Aber wenn du das möchtest, darfst du dir das mal mitnehmen und überlegen. Wo stehe ich? In diesem Bezug habe ich das geklärt, wer auf dem Thron sitzt. Ist mir klar, was ich für Ziel habe? Nach was für Prinzipien leben wir und gehen wir mit unserem Geld um? Und was für Früchte sehen wir und wie wir sehen? Vielleicht nehmt ihr euch nächste Woche mal Zeit, als Paar über das zu reden. Vielleicht an einzigen Tisch zu hocken, mal aufschreiben, was mache ich genau daraus. Ich würde gerne noch für ein paar Leute zu beten. Und zwar, wenn du da bist und sagst, ja, du kannst schon sagen, es ist noch schön, wenn du in der Situation bist, wo du viel hast, das kannst du geben. Aber wir sind am Punkt, dass wir gar nicht wissen, wie wir über die Runde kommen. Ich möchte wirklich im Moment auch beten für Leute, die sagen, weißt, ich stecke hier in einem Bereich fest mit Sorgen und Problemen. Das ist immer etwas, was sich schnell äußert. So. Und man am einfachsten wahrnimmt. Für das sollte ich jetzt gerade beten. Und dann habe ich das Gefühl, dass jemand da ist, vielleicht sind so mehrere, dass Leute da sind, die von Gott viel Talente anvertraut bekommen. Das Gleichnis ist ja ein Bild davon, dass Gott jemandem Reichtum, Geld anvertraut. Und jetzt sieht man, ich habe das Gefühl, als Christ sollst du arm sein. Und dass wir das manchmal wie ablehnen und es fast nicht dafür haben, ein bisschen verstecken. Also, ich glaube, dass Gott Menschen heute ganz bewusst wie möchte sagen, guck, ich habe dich berufen, dass du wirst vieles bekommen. Dein Konto wird gross sein oder du wirst viel Einkommen generieren oder viel Gewinn machen oder was auch immer. Und dass du das darfst annehmen und darfst sagen, ja, danke Vater. Und darfst demütig sagen, Vater, hilf mir bitte, mit dem gut umzugehen. Das ist immer auch die Verantwortung, ist immer auch die Kehrseite der Medaille. Aber auch, dass es okay ist, viel zu haben. Und vielleicht bist du da und hast Mühe mit dem Aspekt, dass jemand viel hat. Vielleicht ist es Zeit, das abzulegen und am Kreuz zu sagen, Jesus, ich will mich nicht immer mehr stossen an dem, was mit den anderen ist. Die verdienen mehr oder die sind anders und die gehen dort in die Ferien, die machen dieses und das. Und die haben das Haus und die das Auto und die dieses. Sondern ich will lernen, in der Freiheit und der Zufriedenheit in Leben mit dem, was ich habe. Was der Vater mir gegeben hat, in der Situation und Stellung, wo ich bin, was uns möglich ist, wenn wir lernen und versuchen, treu zu sein. Über allem ist am Schluss das die Frage. Die Frage von allen Fragen ist nur, bist du treu gewesen? Bist du treu gewesen? Nicht wie viel, nicht wie häufig. Jesus hat die arme Witwe am Opferstock gekehrt und gesagt, es war treu gewesen. Es hat wenig gegeben. Verhältnismäßig viel. Bist du treu gewesen? Jesus, ich möchte jetzt beten für all die Leute, für mein eigenes Herz. Danke, dass du uns immer wieder Freiheit schenkst, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir mit Geld nicht das Gefühl haben, wir müssen es vor dir verstecken oder das Gefühl haben, du musst es jetzt dir geben, für dich glücklich zu machen, sondern dass wir sehen, dass du uns etwas anvertraust und dass wir einfach dürfen lernen, dir nachfolgen dürfen. Bitte um eine Freiheit und Freisetzung von einer entspannten Haltung. Ob man viel hat oder wenig, knapp dran ist oder im Überfluss lebt, Jesus. Dass wir eine entspannte Haltung bekommen für die Situation, in der wir drin sind. Und dort drinnen lernen, treu sein. Jesus, ich wünsche mir, dass du unser Gott, unser König bist. Und wir nicht von dem Mammon besessen werden, wo uns irgendwo in Sachen hineintreibt, die uns nicht in ein Glück und Frieden hineinführt. Ich bete für die Leute, die spezifische Berufungen haben, die ihnen wirklich vieles anvertrauen. Ich bete für eine Freiheit, Jesus, für einen guten Umgang. Auch für eine entspannte Haltung, dass wir sie wirklich auch freisetzen, sie wie auch ehren für das, was du ihnen gibst und was sie mit dem anstellen können. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus.